Roland Geißler, De Frustare, verschollen.
Tatort in Franken, Band 6. Prolog. Samstag, 10. Februar 2018, 16.22 Uhr. Faberwald, Nürnberger Land, nahe der Grenze zum Moosbüffelland. Es war kurz vor 16.30 Uhr, als er das Waldstück erreichte. Der Februar hatte genauso begonnen, wie der Januar geendet hatte, nass, kalt und düster. Der Waldboden zeigte vereinzelt Spuren von Schnee, das war selten in diesem eher regnerischen Winter. Die durch das Sturmtief Friederike hinterlassenen Schäden zu Beginn des Jahres machten den Förstern noch schwer zu schaffen. Seit Wochen wurden im Faberwald die umgeknickten Bäume durch die zuständigen Waldarbeiter entsorgt und weiterverarbeitet, denn die bayerischen Wälder und Flussauen waren durch das Sturmtief stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Waldschäden waren enorm. Was nicht in der Holzwirtschaft weiterverarbeitet und keiner sinnvollen Verwertung mehr zugeführt werden konnte, dafür waren die Lohnhäcksler zuständig. Ein Job, bei dem minutengenau abgerechnet wurde und die Stunde, je nach Holzart, zwischen 120 und 240 Euro zu Buche schlug. Heute jedoch hatte man mit denen, die den Häcksler zum Rotieren brachten, keinen Preis vereinbart, denn heute stand ein Versprechen im Raum. Der Auftraggeber bekam die Gewissheit, dass die Arbeit so sorgfältig durchgeführt wurde, dass die Nachwelt keinerlei Kenntnis von diesem speziellen Auftrag erlangen würde. Die Nachwelt sollte das Ergebnis unter der Rubrik »Verschollen« einordnen. Denn die 612 Pferdestärken des rotierenden Albach Silvator 2000 würden ganze Arbeit leisten. Der Delinquent würde mit den bereits vorher gehäckselten 7 Schüttraummetern Holz vermengt werden. Seine letzte Ruhestätte sollte er nur für wenige Tage auf einem der 3 großen dampfenden Hackschnitzelhaufen innehaben, bevor Rabenvögel und sonstiges Raubwild den letzten Rest seines zerstückelten und bis dahin verwesten Körpers rückstandslos entsorgt haben würden. Es war kurz vor 4:45, die Dämmerung setzte bereits ein, die tief hängenden Regen- und Gewitterwolken wurden von vereinzelten Böen westwärts getrieben und am Waldboden machten sich die ersten Spuren des Bodennebels bemerkbar. Es sah aus wie ein mystischer Todeshauch, der sich langsam über die Waldlichtung legte. Ein großer Mann im Regenmantel, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, betätigte den grünen Starterknopf des Albachkrans und führte die 4 Greifzangen über den mit Kabelbindern und Mundknebel fixierten Mann, den man vorher auf 3 Fichtenstämmen festgezurrt hatte. Mit starrem Blick in den Himmel hielt dieser einen Rosenkranz umklammert. Er zitterte wie Espenlaub, und man ahnte bei seinem Anblick, dass er sich in Todesangst winden würde, wären die Fesseln nicht so eng geschnürt. Der Maschinenführer blickte auf 2 weitere Männer in dunklen Regencapes, die sich unweit der tödlichen Mission platziert hatten und das Schauspiel gespannt mitverfolgten. Die am Boden liegende Person betrachtete jede Bewegung des noch baumelnden Greifarmes, der sich langsam, aber unaufhörlich seiner nächsten Aufgabe widmete. Es war ein knackendes und dumpfes Geräusch zu hören, das die nebelbehaftete Waldlichtung durchdrang, als die Greifzangen das abgelegte Bündel umklammerten und den Körper des vom Tribunal zum Tode verurteilten Triebtäters mit den hölzernen Baumstämmen hochhoben und Sekunden später auf dem Förderband des Häckslers ablegten. Das Todesband setzte sich in Richtung der rotierenden Schneidwerkzeuge in Bewegung, als Augenblicke später die ratternden Messer den ersten Fichtenstamm in den Silvator 2000 zogen und fast gleichzeitig dessen Hackschnitzel in den bereitgestellten Hänger flogen. Der mutmaßliche Verbrecher hatte dabei seine Augen weit aufgerissen, als plötzlich das höllische Geräusch der tödlichen Klingen nur noch wenige Zentimeter von seiner Fußsohle entfernt verstummte. Stille kehrte ein, als ein Scheinwerfer auf das Haupt des Kinderschänders gerichtet wurde und eine in eine Kutte gekleidete Person an ihn herantrat. Mit festem Griff zog er ihm den Knebel aus der Mundhöhle, streckte seinen rechten Zeigefinger vor den zu Froschaugen mutierten Blick seines Opfers und fragte in leisem, aber bestimmtem Tonfall: »Hör noch einmal, ein letztes Mal genau zu. Wer steckt hinter der Bruderschaft Collegium Canisius?« Erstes Kapitel. Samstag, 18. Mai 2019, 19.13 Uhr, irgendwo im Nürnberger Land. Es war kurz nach 19 Uhr, die heilige Messe war gerade beendet, als Benedikt Fromm, ein Untersetzter mit 50er mit sichtbarer Neigung zu Übergewicht, seine Sakristei betrat. Auf den alten Holztisch, der unweit seines antiken Kleiderschrankes stand, hatte die Messnerin bereits die Kollekte der heutigen Messe zum Zählen abgelegt. Heute, in der vierten Osterwoche des liturgischen Kalenders, hatte der Priester sein rotes Gewand angelegt. In seiner Predigt und in seiner ersten Lesung sprach er zur Gemeinde über die Offenbarung des Johannes, über das Tier vom Land. Hier ist die Weisheit. Wer Verstand hat, berechnet den Zahlenwert des Tieres. Denn es ist die Zahl eines Menschennamens. Seine Zahl ist 666. Die Rede war vom Teufel selbst. Auch Benedikt Fromm war nicht gefeit gegen das Böse. In all den Jahren seiner Priesterschaft hatte er ein teuflisches Geheimnis gehütet. Ein Geheimnis, von dem nur er wusste, dass er dieses am jüngsten Tag vor seinem Herrn würde rechtfertigen müssen. Die Messnerin hatte bereits das Kirchengebäude verlassen, als die Tür zur Sakristei geöffnet wurde. Pfarrer Fromm, der gerade dabei war, sein kirchliches Gewand abzulegen, erschrak, als er von zwei schwarz gekleideten Personen überwältigt wurde. Es ging blitzschnell. Einer der beiden legte dem Pfarrer einen Mundknebel an, der andere fixierte den Geistlichen am Boden. Fromm hatte keine Chance, sich zu wehren, sich in irgendeiner Form zu artikulieren, denn das mit Chloroform getränkte Büschel, das man ihm auf das Gesicht presste, wirkte sehr schnell und der Geistliche verlor das Bewusstsein. Eine Stunde später. Als Fromm wieder zu sich kam, stellte er fest, dass man ihm ein weißes Totenhemd über seinen nackten Körper gezogen hatte und er auf einen Rollstuhl fixiert war. Er befand sich in einem kleinen Raum von etwa 20 Quadratmetern, in dessen Mitte ein alter, großer Holztisch stand, der gut und gerne 4 Meter lang und 2 Meter breit war. Man hatte Fromm an die linke Seite des Tisches geschoben. Gegenüber von ihm standen 3 antike Holzstühle. 2 davon hatten ihr Rückenteil mit dunkelgrünem Leder überzogen. Ihre Armlehnen wiesen zudem alte Holzschnitzereien und Drechselarbeiten auf. Der mittlere Stuhl war nicht mit Leder bezogen. Dieser Hochlehnstuhl zeigte etwas ganz Besonderes. Sein Rückenteil war mit blauem Samtstoff überzogen, in dessen Mitte mit weißen Fäden eine Waage und unterhalb dieser Waage ein roter Schlüssel eingewebt waren. Vor jedem Stuhl war eine Petroleumlampe platziert, deren Flammen den schlicht ausgestatteten Raum erhellten. Der Kleriker sah sich um und bemerkte vor sich, in der Mitte des großen Tisches, ein silbernes Standkreuz mit dem Gekreuzigten. Neben diesem sakralen Gegenstand lag ein verschlossener schwarzer Umschlag und ein viereckiger schwarzer Würfel, der mit Stoff bespannt war. Im Hintergrund der 3 antiken Stühle war die Zimmerwand mit purpurfarbenem Stoff bespannt. Links von Fromm stand ein altes Eichenvertiko, auf der rechten Seite eine Waschkommode aus vergangener Zeit, die ebenso wie das Vertiko aus der Zeit des Historismus stammte und neben einer Keramikwaschschüssel das zugehörige Wassergefäß aufwies. Rechts von dieser Wasserkaraffe lagen 3 zusammengelegte Handtücher und ein Stück Seife. Hinter dem Geistlichen, direkt neben der Holztüre, stand ein alter Kanonenofen, der wohlige Wärme ausstrahlte und dem fast nackten Pfarrer Wärme spendete. Der ganze Raum vermittelte Fromm den Eindruck, als ob hier eine Anhörung stattfinden würde. Ein Tribunal, dessen Richter sich Zeit nahmen und ihre Hände in Unschuld wuschen, wie einst Pontius Pilatus, als dieser über Gottes Sohn gerichtet hatte. Denn sie hatten ihn, den Geistlichen, gegen seinen Willen hierher gebracht. Trotz seiner misslichen Lage übertrug sich die Ruhe, die der Raum ausstrahlte, auf Fromm. Außer dem Knistern des Kaminofens war es still. Totenstill, so erschien es dem Gefangenen. War es die Ruhe vor dem Sturm? Der Geistliche dachte nach, warum man ihn hierher gebracht hatte. Wieso hatte man ihn betäubt und mit dem Totenhemd bekleidet auf einen Rollstuhl fixiert? Wo befand er sich? Wohin hatte man ihn gebracht? Fromm wurde nun doch unruhig und die Furcht wuchs. Er konnte die Gefahr, die von diesem Raum für ihn ausging, nicht einschätzen. Weshalb hatte man ihn entführt? Allein im Angesicht des Gekreuzigten und der 3 Öllampen hatte er die Befürchtung, dass ihn seine Vergangenheit hierher gebracht hatte. Eine Vergangenheit, die Fromm aus seinem Gedächtnis zu verdrängen versucht hatte, was ihm aber niemals vollständig gelungen war. Das Wissen, das er in seiner Zeit als Geistlicher Unheil über junge Menschen gebracht hatte, holte ihn in diesem Gefängnis ein, so stand es zu befürchten. Es war diese gottverdammte Sucht gewesen, dieser Zwang, seine sexuellen Fantasien an unschuldigen Kindern auszuleben, seine Schutzbefohlenen dafür zu benutzen, sie zu schänden und dabei zu züchtigen, sie gefügig zu machen. Seine Erinnerungen holten ihn blitzartig und überwältigend ein. Schweißperlen bildeten sich auf seiner Stirn und bahnten sich langsam aber stetig ihren Weg zum Hals des Geistlichen. Fromm drehte seinen Kopf nach links und rechts und versuchte dabei, die Schweißperlen mit seinen Schultern abzufangen, als ihn plötzlich eine männliche Stimme ins Hier und Jetzt zurückholte. »Antworten Sie nur, wenn Sie gefragt werden, und überlegen Sie Ihre Antworten genau. Haben Sie mich verstanden?« Der Priester sah sich um und versuchte herauszufinden, woher die Stimme kam. Sein Blick fiel auf den schwarzen Würfel, der neben dem silbernen Standkreuz lag. Es war ein Lautsprecher, und aus ihm kam die Stimme. »Ja, ich habe verstanden«, antwortete Fromm. »Sie sind Benedikt Fromm, der Pfarrer, der sein Theologiestudium in Innsbruck absolviert hat«, klang es aus dem Lautsprecher. »Ja, der bin ich. Mein Name ist Benedikt Fromm«, antwortete der Kleriker. »Dann sind Sie hier richtig. Wir haben einige Zeit gebraucht, um Sie ausfindig zu machen. Wissen Sie, warum Sie hier sind?« erklang es aus dem Lautsprecher. »Nein, bitte sagen Sie es mir. Ich möchte erfahren, warum Sie mich hier gefangen halten«, antwortete Fromm. »Ein kleiner Hinweis, um Ihnen auf die Sprünge zu helfen, sei Ihnen gegönnt. Seit wann sind Sie Mitglied im Collegium Canisius?« Benedikt Fromm blickte stoisch auf den Würfellautsprecher und verharrte einen Augenblick still. Seine Augen funkelten im Schein der Petroleumleuchten. Es war so, als ob ihm die Frage nach dieser Bruderschaft einen Weg offenbart hätte. Er stöhnte, denn es war ein steiniger Weg, voller Schmach, Angst und bitterer Wahrheit. Wenn er diesen Weg betrat, das wusste er, würde er ihn beschreiten bis zum bitteren Ende. »Nochmals meine Frage. Sind Sie Mitglied im Collegium Canisius?« Der Befragte rutschte aufgeregt mit seinem Hintern auf dem Rollstuhl hin und her, soweit dies seine fixierten Arme und Beine zuließen. »Beantworten Sie die Frage!« Fromms Nervosität war offensichtlich. Weitere Schweißperlen bildeten sich auf seiner Stirn, flossen zu seiner Halspartie und nässten die Knopfleiste seines Totenhemdes ein. Er fasste seinen Entschluss. »Warum soll ich hier und jetzt leugnen, wenn Ihnen die Bruderschaft bekannt ist?« »Ja, ich gehöre diesem Collegium Canisius an. Und ja, ich weiß, dass ich große Schuld auf mich geladen, Unrecht getan habe in all meinen Jahren als Priester. Ich werde daher meine Schuld nicht leugnen und bin geständig. Wir, meine Brüder und ich, haben uns unter dem Schutzmantel der Kirche an Kindern und Schutzbefohlenen vergangen. Dieses Schuldeingeständnis offenbart Unverzeihliches, und ich werde, sollte ich vor meinen Herrn treten, diese Schuld nicht in Abrede stellen, sondern wie auch hier und jetzt ihn um Vergebung bitten.« »Wie lange gehörten Sie dieser Bruderschaft an, und an wie vielen Kindern haben Sie sich in dieser Zeit vergangen?« Der Priester antwortete: »Bereits während meines Studiums in Innsbruck wurde ich auf die Bruderschaft Canisius aufmerksam. Es war ein kleiner, erlauchter Zirkel von Priestern, die hinter vorgehaltener Hand von Jünglingen, von Knaben, aber auch von kleinen Mädchen sprachen, damals an der Uni in Innsbruck, in unmittelbarer Nähe des Campus an der Universitätsstraße. Es waren meist ausgewählte Ministranten, die uns in der Ausbildung, also während des Studiums, anvertraut wurden. Und ich füge hinzu, dass wir das Vertrauen dieser Schäflein dazu ausnutzten, unsere sexuellen Fantasien an diesen Geschöpfen auszuleben, sie dazu zu benutzen. Ja, ich bekenne mich schuldig.« Der Geständige schwieg erschöpft. Ihm war bang zumute. Was würden seine Kerkermeister mit ihm machen? Nach kurzer Zeit erklang es aus dem Lautsprecher: »Was genau haben Sie mit diesen Kindern gemacht? Wie oft, in welchem Zeitraum haben sie sich an diesen Kreaturen Gottes vergangen? Wurden diese dabei von ihnen gezüchtigt? Wurde diesen Geschöpfen Gewalt angetan? Wenn ja, wie sah diese aus? Gab es hierbei Grenzen? Der Kleriker antwortete mit zittriger Stimme: Nein, es gab keine Grenzen. Die Kinder, egal ob es Mädchen oder Jungen waren, wurden sehr wohl von uns gezüchtigt. Ihnen wurde großes Leid angetan. Es waren nicht nur Vergewaltigungen, die die Kinder über sich ergehen lassen mussten. Nein, ihnen wurde bei besonderen Sexsessionen regelrecht der Teufel ausgetrieben. Man sagte den Kindern, dass sie vom Teufel besessen seien und nur durch diese Handlungen wieder auf den rechten Weg geführt werden könnten. Durch diesen Vorwand wurden sie folgsam, aus Angst vor der Hölle. Dann erlebten sie die Hölle auf Erden. Ja, so war es, und ich möchte nichts beschönigen. Für diese teilweise abartigen Vorgänge wurde das Wort Exorzismus missbraucht. Viele von unserer Bruderschaft sind diesem Weg gefolgt. Einem Weg, den man als Geistlicher nicht gehen darf. Ein Weg, der zu allen christlichen Werten in Widerspruch steht. Unsere christliche Lehre, die im Wesentlichen von der Barmherzigkeit, der Aufrichtigkeit, der Rechtfertigung und Versöhnung gegenüber unseren Mitmenschen geprägt ist, haben wir nach Ablegung des Zölibats mit Füßen getreten. Wir taten dies mit einer Hingabe, die nicht zu entschuldigen ist, auch nicht am jüngsten Tag. Sein Geständnis brachte ihm nur im Augenblick der Beichte Erleichterung. Nach dem letzten Satz legte sich die Last seiner Schuld mit aller Wucht erneut auf seine Schultern. Haben Sie nicht etwas vergessen? Unsere Frage wurde nicht vollständig beantwortet, krächzte es aus dem Würfel. Ich kann nur für mich reden, und ich bin geständig. Während meiner Zeit habe ich mich in all den Jahren an mehreren Kindern vergangen. Zum Beispiel in meiner Sakristei, bei verschiedenen anderen kirchlichen Anlässen, wie bei den Exerzitien und Jugendseminaren von Ministranten. Und ich kann nicht mehr sagen, wo überall und wie oft das passiert ist. Ob alleine oder bei Zusammenkünften mit der Bruderschaft. Es war eine abscheuliche Gier, die in uns herrschte und unser Zusammensein mit diesen jungen Geschöpfen mit der Zeit immer stärker prägte. Man kann nicht davon ablassen, man ist gefangen von der Sucht. Und ja, ich muss eingestehen, es gibt auch Kinder, die diese Prozeduren nicht überlebt haben. Die Stimme aus dem Würfel ertönte erneut. Sie haben uns nun einiges aus Ihrer Vergangenheit erzählt. Daher möchten wir weitere Einblicke in die Bruderschaft gewinnen. Wer führt dort die Zügel? Und wie viele in Ihrer Diözese, aber auch Verantwortliche in anderen Diözesen, haben sich an diesen Verbrechen in all den Jahren mitschuldig gemacht? Ich möchte jetzt und heute von Ihnen, Pfarrer Fromm, erfahren, wer führt die Zügel in dieser Bruderschaft? Der Kleriker hatte seinen Blick auf das Standkreuz gerichtet, hielt inne und schwieg, bis er nach kurzer Zeit entgegnete: Etwas sagt mir, dass ich nicht umsonst dieses Totengewand trage. Sie haben mich ausgewählt, um an jene zu kommen, die dieses Netzwerk in der katholischen Kirche steuern und dafür verantwortlich sind. Diese Leute sollen nach ihren Vorgaben zur Rechenschaft gezogen werden. Ich möchte und will es daher auch nicht beschönigen, dass ich in meiner gegenwärtigen Situation Abbitte leisten möchte. Mir ist bewusst, dass dies hier und heute meine letzten Stunden sein werden, sonst säße ich nicht hier. Gleichwohl kann ich Ihnen keine Hintermänner offenbaren, weil wir alle ein Gelübde abgelegt haben. Einen Schwur, den keiner in der Bruderschaft brechen wird. Würde die Öffentlichkeit mit dem geheimen Netzwerk des Kollegiums Canisius konfrontiert werden, so würde dies in der christlichen Welt einen Aufschrei geben, denn Gott schenkt nach unserer katholischen Lehre den Menschen ihr Heil durch die Sakramente. Diese 7 Säulen, Taufe, Firmung, Eucharistie, das Bußsakrament, die Krankensalbung sowie das Weihe- und Ehesakrament, würden wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Die Menschen würden sich abkehren von ihrem Glauben und von der katholischen Kirche. Weltweit! Daher werde ich dieses Geheimnis, diesen Schwur der Bruderschaft mit dorthin nehmen, wo ich einst gerichtet werde, wo ich vor den Barmherzigen treten werde, denn nur er alleine kann mir diese schwere Sünde abnehmen. Dann soll es so geschehen, im Namen des Herrn, des allmächtigen Gottes, der am jüngsten Tage richten wird über die Lebenden und die Toten, erklang die Stimme aus dem Lautsprecher. Benedikt Fromm vernahm mit starrem Blick die letzten Worte aus dem Lautsprecher. Es war mucksmäuschenstill im Raum, als kurze Zeit später wie durch eine fremde Hand die drei Lichtquellen im Raum langsam erloschen. Die Finsternis war undurchdringlich und der Priester sprach in die Dunkelheit. »Lassen Sie mich bitte noch mein letztes Gebet sprechen.« Sekunden später begann es zu läuten. Es war das Glockengeläut einer Todesglocke, die Pfarrer Benedikt Fromm in all den Jahren bei seinen Trauergottesdiensten begleitet hatte. Hier und jetzt schlug sie für ihn. Der Priester bemerkte aufgrund des Läutens nicht, dass sich ihm jemand von hinten näherte. Er spürte lediglich einen feuchten, kalten Wattebausch, der ihm Sekunden später erneut das Bewusstsein nahm und ihn narkotisierte. Es war kurz vor Mitternacht, der Himmel war klar und Sterne erhellten das Firmament. Das Himmelsgewölbe schien ihm wie eine Trenn- oder Verbindungsschicht der irdischen Welt zu höheren Mächten, als Benedikt Fromm hinaufblickte. Er lag mit Kabelbindern gefesselt auf dem Förderband des Häckslers. Fromm hatte sein Bewusstsein wiedererlangt und hielt fest umschlossen einen Rosenkranz in seinen gefalteten Händen. Schweißperlen der Angst wurden zu einem Sturzbach über seinem Körper, sein Darm entleerte sich in Todesangst. In nur wenigen Augenblicken würden die rotierenden Schneidwerkzeuge des Albach Silvator das irdische Leben, die letzten Atemzüge des Kinderschänders beenden. Es nahte der Zeitpunkt, an dem Benedikt Fromm vor seinen Schöpfer treten würde.